Vortrag von Dr. Wolfgang Peter vom 11.03.2003.
Liebe Freunde, wir haben uns das letzte Mal hier beschäftigt damit, Erlebnisse des Menschen zu beschreiben, die eigentlich relativ alltäglich sind, die man aber weiter ausbauen kann, um an das Geistige heranzukommen. Das erste, was wir beschrieben haben, war das Denkerlebnis. Das Denkerlebnis, das sich allerdings steigern muss zu einem sinnlichkeitsfreien Denken. Das normale alltägliche Denken beschäftigt sich hauptsächlich mit der Sinneswelt und über die wir nachdenken. Also zu einem sinnlichkeitsfreien Gedankenleben übergehen. Wie tut man das? Wir haben darüber gesprochen, eine erste Möglichkeit, um sich dem zu nähern, ist die Betrachtung der sogenannten Sphäre der Möglichkeiten, wie es Rudolf Steiner nennt. Das heißt, anhand der Tagesereignisse, die einem passiert sind, einmal nachdenken, was hätte anders passieren können, was hätte noch geschehen können. Es ist ja so, dass in der physischen Welt eben gewisse Dinge passieren, aber viele andere, die in der geistigen Welt veranlagt sind, nicht passieren. Und es wird sozusagen eine Möglichkeit ausgesondert. Aber bereits im Ätherischen herrscht eine Sphäre vieler Möglichkeiten, die also herandrängen eigentlich an die physische Welt, von dem sich dann aber nur eines verwirklicht. Und indem man konsequent im Gedanken einmal durchspielt, gerade die Dinge, die physisch nicht verwirklicht wurden, die aber möglich gewesen wären, da muss man halt eben aufpassen, dass man nicht in die reine Fantasterei abgleitet und sie alles Mögliche ausspielt, sondern es soll also so sein, dass man schon Gedanken fasst, was wirklich real hätte passieren können. Aber dann bekommt man eine gewisse Sensitivität gerade für diese nächste Äthersphäre, in der diese Möglichkeiten eigentlich lebendig vorhanden sind, viele dieser Möglichkeiten lebendig vorhanden sind. Das ist in etwa auch die Sphäre, in der die Toten leben. Die Toten leben ja also zumindest in der ersten Zeit nach dem Tod noch in einer sehr erdnahen Sphäre. Und wir können von dort her Inspirationen empfangen. Und gerade wenn wir uns auf diese Art vorbereiten, sind wir eigentlich sehr offen für die Inspirationen der Toten. Ob wir dann immer fähig sind, zuzuordnen, von welchen Toten das kommt oder so, das muss nicht gleich von Anfang an sein, dass wir das wissen, aber wir können trotzdem Inspirationen bekommen. Und das ist sehr wichtig für die Zukunft. Wir kommen auch dadurch in eine Begegnung mit den Wesenheiten der dritten Hierarchie, also der dritten Engelhierarchie. Das heißt, mit dem Engelwesen, das uns persönlich zugeordnet ist, mit dem Volksgeist, mit den Zeitgeistern. Also mit diesen Wesenheiten kommt man auch in Berührung, gerade wenn man übt, dieses sinnlichkeitsfreie Denken, indem man einfach einmal in die Sphäre der Möglichkeiten ein bisschen eintaucht. Ein zweites, was wir besprochen haben, was jetzt noch tiefer geht als dieses reine Denken, dieses sinnlichkeitsfreie, das ist das Erinnerungserlebnis. Das Denken, insofern es uns bewusst wird, lebt im Astralleib. Die Erinnerung wird eingeschrieben dem Ätherleib. Wir tauchen also etwas tiefer ein, wenn wir aus den Erinnerungen etwas herausholen. Und zwar, gut ist es, wenn wir etwas herausholen, was in der früheren Kindheit passiert ist, soweit wir halt zurückkommen. Das ist ja meistens sehr schwer, gerade für einen Menschen im mittleren Lebensalter, ist es meistens sehr schwer, gerade in die ersten Kindheitserinnerungen zurückzukommen. Was dann interessanterweise im hohen Alter viel leichter wird. Da kommt das fast von selbst. Das ist sehr typisch, wenn Menschen älter werden, dann tauchen sehr viele Kindheitserinnerungen wieder auf oder aus jugendlichen Jahren, während man oft das, was gestern passiert ist, wieder schnell vergisst. Also für Menschen, aber die so mitten im Leben drinnen stehen, ist es unter Umständen schwieriger, sich da in die Kindheit zurückzuversetzen. Aber gerade das ist eine sehr heilsame Übung, das zu pflegen, halt an einzelnen Stücken, an die man herankommt. Und wichtig ist dabei, dass man es sich möglichst bildhaft versucht vor Augen zu führen. Also nicht bloß an blassen Gedanken fasst, sondern es möglichst bildhaft versucht, wieder zu erleben, was damals war. Man kann dazu natürlich auch gewisse Hilfsmittel heranziehen, man kann etwa alte Briefe studieren, also auch das ist eine Möglichkeit, oder alte Schulbücher hernehmen und mal blättern, sofern man sie noch zur Verfügung hat, sodass man einen gewissen Anstoß hat, sich sehr konkret in das zurückzuversetzen. Wir kommen auf diese Weise in Berührung mit den Wesenheiten der zweiten Hierarchie. Die zweite Hierarchie, das sind eigentlich die Wesenheiten, die gestaltend in der Natur wirken. Also zum Beispiel die Geister der Form, die Geister der Bewegung, die Geister der Weisheit. Das sind die, die etwa die ganze Pflanzenwelt gestalten, die Tierwelt gestalten in ihren Formen. An die kommen wir heran. Allerdings darf man sich nicht vorstellen, dass man jetzt gleich also zu Imagination und dieser Wesenheiten kommen wird. Das erfordert dann noch mehr. Aber man wird eines erleben, auf das wir hingewiesen haben, und das Rudolf Steiner sehr deutlich heraussteigt, man beginnt die Morgenröte anders zu erleben, den Sonnenaufgang anders zu erleben. Und zwar beginnt man ihn so zu erleben, dass man das Gefühl hat, man vereinigt sich eigentlich mit den ganzen Farben, die da aufleuchten. Diese Farben gewinnen so einen Art, möchte sagen, freischwebenden Charakter und man lebt ja fast in den Farben, möchte ich sagen, mit der Seele. Ohne dass man sie jetzt an bestimmte Dinge heftet, sondern man lebt einfach im flutenden Rot, im Gelb, im Orange, im Grün, in allem, was da aufleuchtet. Und gerade ein schöner Sonnenaufgang ist ja was Wunderbares an Farben, die sich in der Natur zeichnet. Und wir schweben eigentlich sozusagen mit den Farben durch die Welt, so dass das Gefühl entsteht. Während wir uns so normalerweise halt mehr getrennt davon empfinden. Wir stehen halt hier und schauen hinaus in die Welt. Und so haben wir eigentlich den Eindruck, wir werden eins mit den Farben und beginnen eigentlich mit den Farben die ganze Natur zu färben. Das ist so das leise Gefühl, das sich dabei entwickelt. Also das ist das Ergebnis dieser Erinnerungsübungen. Wenn man die relativ konsequent pflegt, dann kommt irgendwann dieses Erlebnis, das auch erst sehr leise sich natürlich ankündigt, dass man diese Morgenröte, den Sonnenaufgang anders erlebt. Und in Wahrheit ist das aber schon der ganz erste kleine leise Beginn des imaginativen Erlebens. Imagination erleben heißt eigentlich zunächst einmal, die Farben loszulösen von den Gegenständen der Welt, sie sozusagen frei schwebend seelisch zu erleben, sich dann vor allem innerlich seelisch zu erleben, sich seelisch ganz mit ihnen zu vereinigen. Und der nächste Schritt in der Imagination ist dann der, dass langsam diese Farben sich jetzt nicht mehr an äußere Gegenstände haften, sondern dass sie beginnen, Ausdruck geistiger Wesenheiten zu werden, die sich in ihnen ausdrücken. Aber dazu muss ich sie eben erst losgelöst haben vom Physischen. Und das kann man gerade an der Morgenröte sehr gut erleben, wenn man diese Vorbereitung hat. Das hilft einem, dass man sozusagen zwar noch an der sinnlichen Farbe beginnt, aber sie löst sich bereits von den Gegenständen und sie wird sehr stark seelisch erlebt. So beginnt also eigentlich das imaginative Erleben. Daher immer wieder von Mystikern oft angesprochen, dieses Erlebnis der Morgenröte. Etwa Jakob Böhme schreibt sogar sein Werk, also Aurora oder die Morgenröte im Aufgang. Und dann schildert er seine ganzen Imaginationen. Aber eben weil gerade an diesem Erlebnis der Morgenröte eigentlich diese Imaginationen aufgehen, da wird das Bewusstsein dafür geweckt. Oder ähnlich auch im Faust 2, da ist diese Szene mit den Ariels ganz am Anfang, mit diesen Luftgeistern, die schweben noch so in der Dämmerung herum, in der Morgendämmerung, und die müssen dann verschwinden, wenn das Licht dann ganz hell aufstrahlt. Und gerade in dieser Übergangsphase oder so sind sie aber eben noch erlebbar. Und da bekommt es der Faust auch so ein bisschen mit. Also es ist so ein Erlebnis, das so ein bisschen schon hineinblinzelt in die geistige Welt. Also auf diese Dinge sollte man wachsam sein. Es sind nicht immer so gleich so große spektakuläre Dinge, wenn die geistige Entwicklung anfängt. Sie beginnt eigentlich mit so scheinbar ganz einfachen alltäglichen Dingen. Noch etwas ist interessant, das wir auch hingewiesen haben, die Erinnerungen. Sie leben an sich im Ätherleib. Also im Ätherleib werden die Erinnerungen sozusagen auch bewahrt. Dort leben sie drinnen als lebendige Bilder. Ein Abdruck dieser Bilder wird aber jede Nacht mitgenommen, wenn unser Astralleib hinausgeht. Wenn wir schlafen in der Nacht, hebt sich ja Ich und Astralleib aus dem Körper heraus. Und da wird immer etwas von diesen Bildern auch mit hinausgenommen in die Astralwelt. Das wird uns zwar nicht bewusst, ein bisschen wird uns bewusst, wenn wir Träume erleben, normale Träume, dann merken wir eigentlich, wenn wir ein bisschen aufmerksam sind, in Wahrheit sind das durcheinander gewürfelte Erinnerungsbilder. Die sind sozusagen der Stoff, aus dem die Träume gemalt sind. Man kann sich alles Mögliche dadurch aussprechen. Es kann einfach wirklich nur Chaos von Erinnerungsbildern sein. Es können sich Körperzustände darin abbilden, alles Mögliche. Es kann sogar Geistiges dadurch sprechen. Aber das Rohmaterial sind eigentlich die Erinnerungsbilder. Meistens sogar bei den Träumen Erinnerungen, Dinge, die wir kurz vorher erlebt haben. Selten Dinge, die länger als 3 Tage zurückliegen. Also diese Bilder nehmen wir in den Astralleib mit, der hinausgeht in der Nacht, wenn wir schlafen. Und wir übergeben diese Bilder der astralen Welt, also der Seelenwelt, der äußeren Seelenwelt. Und von dort werden sie aufgenommen und eigentlich in die Natur hinausgetragen. Das heißt, alles, was wir uns im Leben an Erinnerungen bilden, wird jede Nacht, so als zumindest dünnes Bild, in die Natur hinausgetragen auch. Und hat eine gewisse Beziehung zu den einzelnen gestaltenden Naturkräften draußen. Oder Steiner nennt dann bestimmte Dinge, etwa die schönen frühen Kindheitserinnerungen. Die schönen frühen Kindheitserinnerungen haben eine sehr starke Beziehung zum Rosenstrauch, überhaupt zu den Rosen. Sie vereinigen sich in der Natur draußen mit den Seelenkräften, die eigentlich jeden Rosenstrauch umspielen. Bei den Pflanzen ist es ja so, dass die Pflanzen das Seelische nicht in sich aufnehmen, sie haben nur das Ätherische in sich, also die Lebenskräfte, aber sie sind umspielt, könnte man sagen, von Seelenkräften, namentlich dort, wo sich die Blüte entwickelt. Die Blüte zeigt eigentlich immer, dass die Pflanze jetzt sehr stark von Seelenkräften berührt wird. Das lockt eigentlich die Blüte heraus. Und zu diesen seelischen Kräften, die die Blüten herauslocken, ganz besonders, haben unsere Erinnerungen in eine Beziehung. Die schönen frühen Kindheitserinnerungen, besonders zur Rose. Rudolf Steiner nennt dann etwa auch die Distel. Wenn wir etwa als Kind grausam waren und sowas erlebt haben, dann hat das eine Beziehung zu den Disteln. Es ist etwas sehr Interessantes, Pflanzenformen, Blütenformen zu studieren in ihrem seelischen Ausdruck. Es gibt da mittlerweile schon sehr interessante goetheanistische Studien, wo man versucht zu begreifen, die Blütenformen als eine Art Seelengesten. Und das ist sehr wichtig. Alles, was der Mensch seelisch erlebt, und wenn jede Nacht mit dem Astralleib hinausträgt in die Seelenwelt, das hat eine ganz starke Beziehung zu den Blütenformen besonders und prägt und gestaltet sie mit, ganz leise, natürlich im Laufe langer, langer Zeit. Aber dass die Rosen etwa so sind, wie sie heute sind, liegt an den vielen, vielen Kindheitserinnerungen der Menschheit. Sonst würden sie anders aussehen. Also wir sind eigentlich viel enger mit der Natur verbunden, als uns das bewusst ist. Aber ein bisschen davon kann man eben dann empfinden lernen, wenn man diese Erinnerungsübungen gemacht hat, wenn man erlebt, diese Morgenröte in der Art, dass man mit den freischwebenden Farben jetzt mit durch die Welt gleitet und dann etwa beginnt, sozusagen mit diesen Farben die Blumen der Wiesen zu färben, zu durchdringen mit der Farbe, dann spürt man, dass da bei jeder einzelnen Pflanze ganz bestimmte Seelenqualitäten damit verbunden sind. Das beginnt man zu empfinden. Und wenn man wirklich den Eindruck, jetzt wenn die Sonne langsam auftaucht, wenn die Farben in der Welt erwachen, ich strahle mit den Farben mit, berühre damit sozusagen die Blüten und dabei habe ich eine ganz bestimmte Seelenstimmung bei jeder einzelnen Pflanzenart, bei jeder Pflanzenform. Und aus solchen Erlebnissen heraus kann das also Rudolf Steiner schildern, dass es etwa die schönen frühen Kindheitserinnerungen sind, die mit den Rosen eine besondere Beziehung haben, oder dass die Disteln mit den grausamen Erfahrungen etwas zu tun haben. Und man erlebt dann, dass eben aus diesen Kräften oder mit aus diesen Kräften die Natur gestaltet wird. Und dadurch begegnet man eben auch den Wesenheiten der zweiten Hierarchie, die eben die eigentlichen Gestalter da draußen sind. Und die aber etwas von diesen Impulsen, die wir hineintragen, mitnehmen. Weil wir können nicht allein die Rosen gestalten in der Natur draußen. Aber es fließt das, was wir erleben, eben ein in die Gestaltung. Und die eigentlichen Gestalter sind eben Geister der Form, Geister der Bewegung und so weiter. Zweite Hierarchie. Die gestalten also vor allem im Ätherischen. Während vorher das Denkerlebnis, das wir besprochen haben, mit dem Astralischen stark zusammenhängt, hängt das jetzt mit dem Ätherischen zusammen. Gerade Geister der Form, Geister der Bewegung, Geister der Weisheit, das sind etwa die, die in der Pflanzenmetamorphose gestaltend wirken. Also die Geister der Bewegung sind die, die diese verschiedenen Pflanzenformen des Blattes ineinander umwandeln, sodass es vom einfachen Laubblatt schließlich bis zum Blütenblatt wird. Das sind die Geister der Bewegung sehr stark bei ihnen. Aber dass es dann wirklich in einer konkreten Form erscheint, braucht man die Geister der Form dazu. Die halten das sozusagen an, sonst wäre jede Pflanze so etwas ununterbrochen Bewegliches, was dauernd herumflimmern würde vor unserem Auge, was eigentlich keine feste Form behalten würde, sondern ununterbrochen sich verändern würde. Im rein Ätherischen ist das der Fall. Wenn man etwa die Urpflanze erlebt, von der Goethe spricht, dann ist das etwas ununterbrochen Bewegliches. Das ist nicht, die schaut nicht so aus oder so aus oder so aus, sondern eigentlich alle Pflanzenformen auf einmal sind da drinnen und gleichzeitig alle Formen vom einfachsten Keimblatt bis zum Blütenblatt hinauf, alles auf einmal in einer unglaublich dynamischen Bewegung. Also dass das angehalten wird zu einer sichtbaren Form, die wir auch sinnlich fassen können, in Ruhe fassen können, dazu bedarf es der Geister der Form. Und dass diese ganzen Formen zugleich in einem harmonischen Verhältnis zueinander stehen, das machen die Geister der Weisheit. Das sind also die, die die zweite Hierarchie ausmachen. Also an das kommen wir heran, wenn wir das Erinnerungserlebnis pflegen. Jetzt gibt es aber noch eine Stufe, durch die wir noch tiefer an die Natur herankommen, nämlich bis ins Physische hinein. Bis in das, was wirklich der physischen Welt die Substanz gibt. Das sind ja noch stärkere Kräfte. Geister der Form, Geister der Bewegung, Geister der Weisheit haben etwas zu tun mit der Gestaltbildung in der Natur. Aber sie sind nicht das, was sozusagen den Stoff gibt, die Substanz gibt. Das ist eine noch höhere Hierarchie, das ist die erste Hierarchie. Die stecken dahinter, hinter den Kräften, die den Stoff ausmachen. Aber auch an die können wir durch relativ einfache Übungen herankommen, sodass wir zumindest einmal eine Ahnung davon bekommen, wie diese erste Hierarchie wirkt. Wir müssen uns damit dazu mit etwas auseinandersetzen, was auch bei Menschen bitte ins Physische hineinwirft. Das Erinnerungserlebnis wirkt nur im Wesentlichen bis ins Ätherische. Schon auf ein bisschen ganz leise Spuren macht, schon noch im Physischen, aber noch nicht so stark. Stärker im Physischen prägt sich alles das aus, was beim Menschen etwa mit der Mimik verbunden ist. Und das merkt man, wenn wir älter werden, haben wir die Spuren unserer Mimik fest ins Gesicht geschrieben, in Form der verschiedenen Falten und Runzeln. Das ist also sehr deutlich. Aber auch in der Gestik etwa drückt es sich aus. Das sind Dinge, die bis ins Physische hineingehen. Das, zum Beispiel die Art, wie ein Mensch seine Gesten setzt, wirkt ja gestaltend bis in seine Gelenke hinein, bis in die Muskeln hinein. Ganz leise geht das natürlich vor sich, aber ein Mensch, der sehr beweglich ist, der sich in sehr beweglicher Gestik übt, wird anders auf seine Gelenke etwa einwirken, als einer, der immer sehr, sehr steife, starre Gestik hat. Manche Intellektuelle neigen dazu, immer sehr eckige Gesten dann zu machen, oder dann sehr reden, machen immer nur so. Das verhärtet dann bis ins Physische hinein, sich die Gelenke auch ganz leicht. Es wird dann wirklich schmerzhaft, auch da beweglicher zu sein. Das geht dann gar nicht mehr. Also das sind Dinge, die bis ins Physische wirken. Auch das Temperament wirkt oft bis ins Physische hinein. Das Temperament an sich lebt sehr stark im Ätherischen, aber wirkt oft bis ins Physische hinein, sodass man einen Menschen schon der Gestalt ansieht, welches Temperament man hat. Na, es gibt also etwa Choleriker. Beim Choleriker ist es immer so, dass er dazu neigt, so eine gewisse gedrungene Haltung anzunehmen, wo er die Kraft ansammelt und ihm gerade verreicht es ihm halt dann wieder auf einen Fleckerl tauschen und dann sammelt er wieder Kraft. Und das findet man dabei so ganz ausgeprägten Cholerikern oft bis ins Physische. Eine gedrungene Gestalt, eher kurze Beine, vielleicht ein bisschen gekrümmt sogar, ein bisschen O-Beine, Ellbogen nach außen, der Hals wird eher kürzer sein, eher zusammengeschoben. Also da wirkt das Temperament dann gestaltend bis ins Physische. Der Sanguiniker wird eher dazu neigen, eine hoch aufgeschossene, eher schlanke Gestalt zu haben. Vielleicht ist der Hals dann manchmal sogar ein bisschen zu lang, weil ja alles hat so ein bisschen was luftig Verschwebendes. Kann man ja beobachten bei den Menschen. Wobei es ja so ist, dass man nie ein Temperament alleine hat, sondern in Wirklichkeit hat jeder Mensch alle vier, nur es kann auch sehr ungleichgewichtet sein. Bei einem richtigen Choleriker ist halt das Feuer ein bisschen durchgegangen mit ihm. Das Temperament ändert sich im Laufe des Lebens bis zu einem gewissen Grad, wenn man längere Zeiträume überschaut. Und eine sehr gute Übung ist, wenn man sich zurückversetzt, etwa in das Temperament der Jugend. Das heißt, man wird nicht nur erinnern an die Jugenderlebnisse, sondern sehr konkret versucht, sich hineinzuversetzen, ja, welches Temperament habe ich denn als kleines Kind gehabt? Wie war denn das? Vielleicht habe ich jetzt schon ein ganz anderes. Aber wie war denn das als Kind? Oder welche Mimik? Welche Gestik habe ich gemacht als Kind? Na, etwa, ich weiß nicht, wenn ich ein Bonbon zu schenken kriege, wie habe ich denn da reingeschaut? Ja, es ist gar nicht so leicht, an das wieder heranzukommen, weil sie dann meistens als Kind nicht im Spiegel geschaut haben dabei. Aber das heißt, man muss sich das eigentlich von innen versuchen nachzuerleben. Wie habe ich mich dabei verhalten? Man kann auch versuchen, sich hineinzuversetzen, wenn man verschiedene Spiele gespielt hat, alles Mögliche. Also etwas, was möglichst zurückliegt, weit in der Kindheit und konkret bis in die physische Tätigkeit hineingeht. Gestik, Mimik, Spielen, ins Temperament hinein und diese Dinge. Wenn man diese Übung möglichst konkret versucht zu machen, sich konkret in das hineinzuleben, versucht, dann kommt man in Berührung mit der ersten Hierarchie, deren Kräfte wirklich jetzt unmittelbar bis ins Physische hineinreichen, die substanziell bis ins Physische hineingehen. Und dann beginnt man auch zu merken, dass gerade diese Kräfte, die in Mimik, in Gestik, in Temperament und so weiter leben, dass die eigentlich einen sehr sehr starken Einfluss auf die Natur draußen haben, noch stärker eigentlich als das, was wir vorhin mit den Erinnerungserlebnissen besprochen haben. Das geht jetzt noch tiefer in die Natur hinein. Die Erinnerungserlebnisse, naja, die berühren so ein bisschen die Natur von außen und helfen so viel von mit sich zu gestalten. Das, was in Mimik, Gestik, Temperament und dergleichen lebt, das geht wirklich bis ins Wesenhafte der Natur hinein. Und ins Wesenhafte der Natur hinein heißt, dass es hineinwirkt bis in die Welt der Elementarwesen. Dass es also dort seine Wirkungen hat. Das heißt also, wie wir reinschauen, tagtäglich hat eine Wirkung auf die Elementarwesen der Natur. Also wenn jetzt in einer Gegend alle Menschen dauernd ein saures Gesicht machen und das so die hauptsächliche Naturanlage dort ist, dann hat das auch einen Einfluss auf die Naturgeister in der Umgebung. Beziehungsweise man kann auch natürlich die umgekehrte Seite betrachten, es haben auch die Naturgeister eine Wirkung auf den Menschen und prägen bis zu einem gewissen Grad auch das, was sich in Mimik, Gestik der Menschen auswirkt. Daher etwa ist die Gestik sehr deutlich abhängig vom Klima, von der Landschaft, ist sehr deutlich im Süden, ist die Gestik viel offener, viel freier, viel beweglicher als in nördlichen Ländern. Aber das ist natürlich nur das Grobe, man könnte das noch sehr viel differenzierter betrachten. Also sehr vieles von dem, was den Volkscharakter etwa ausmacht, was es bis in die Art des Gesichtes, in die Formung des Antlitzes hineinträgt, hängt zusammen mit dieser Wechselwirkung mit den Elementargeistern. Aber das ist eben eine wechselseitige Beziehung. Einerseits Einfluss der Elementarwesen auf den Menschen, umgekehrt aber auch Einfluss des Menschen auf die Elementarwesen. Und zwar vor allem eben das, was jetzt der Mensch ganz individuell hineinbringt in seine Gestik, in seine Mimik. Man kann in der Mimik, in der Gestik immer etwas, sage ich mal, Volkstümliches mit unterscheiden. Ein Italiener gestikuliert halt anders als ein Norweger, der wird überhaupt sehr wenig gestikulieren. Aber das ist noch nicht das Individuelle. Trägt aber jeder Mensch seine Gestik, seine Mimik auch individuell. Und das besonders ist etwas, was sozusagen als Neues in die Natur hineinfließt. Und was etwas für die Elementargeister, für die Elementarwesen sehr, sehr Interessantes und sehr Überraschendes eigentlich ist, was da als Neues hineinkommt in diese Welt. Vor allem, weil sie merken, diese Elementarwesen vertauchen jetzt in ihrem Erleben plötzlich Wesenheiten auf, die diese Kräfte in die Natur hineintragen. Und woher kommen diese Wesen? Das können sie sich eigentlich nicht so recht erklären. Denn die Elementarwesen beginnen das, was der Mensch schon hineinträgt in die Natur, durch Mimik, Gestik und so weiter, eigentlich erst richtig erleben, wenn was stark Individuelles drinnen lebt. Und das lässt der Mensch aber nicht gleich von der Geburt an drinnen. Wenn das kleine Kind geboren wird, wenn es strampelt mit seinem Füßchen oder so, naja, da ist noch nicht sehr viel Individuelles drinnen. Das kann man noch nicht als wirklich individuelle Gestik bezeichnen. Und auch wenn es jetzt die ersten Worte zu sprechen beginnt oder sowas, da ist noch wenig Individuelles drinnen. Das wächst erst langsam. Ich glaube, das Kind hat ja zunächst einmal einen vererbten physischen Körper, den es sich langsam erst so zubereiten muss, dass es Ausdruck seiner eigenen Individualität wird. Es ist ja eigentlich so, dass in die ersten sieben Lebensjahre im Wesentlichen dazu dienen, diesen vererbten Körper sozusagen zu überwinden und umzugestalten jetzt nach den individuellen Anlagen. Das ist so eine Art Modellkörper, den wir bekommen und den wir jetzt erst uns aneignen müssen, so richtig. Den wir durchformen müssen. So. Und erst wenn das einigermaßen in Schwung gekommen ist, erst dann kann sich wirklich etwas Individuelles in der Mimik, in der Gestik und so weiter ausdrücken. Beim kleinen Kind ist das hauptsächlich noch Abspiegelung dessen, was in der Umgebung ist vielleicht, aber nicht eigenes Individuelles. Und alle diese Kräfte, solange sie nicht individualisiert sind, die bekommen die Elementarwesen eigentlich gar nicht mit, weil das sind dieselben Kräfte, die sowieso in der Natur wirken, das fällt ihnen eigentlich gar nicht weiter auf. Aber irgendwann so, spätestens mit dem Tarnwechsel, taucht jetzt etwas auf, was ganz neue Kräfte sind. Was zwar verwandt ist mit dem, was die Elementarwesen auch tun, aber was jetzt diesen ganz individualisierten Charakter hat. Und da rätseln eigentlich diese Elementarwesen in der Natur, wo kommt das her? Da taucht plötzlich was auf, dessen Vorgeschichte ich sozusagen nicht kenne. Und daher haben diese Elementarwesen, nehmen wir mit, das dann eine ungeheure Neugier zu wissen, ja, wo kommt denn das her? Diese Wesen, die da jetzt auftauchen und durch ihre individuelle Mimik und Gestik etwas hineintragen in die Natur, wo kommen die denn her? Und sie wollen eigentlich etwas erfahren von diesen Wesen, wie sie vorher waren, bevor sie aufgetaucht sind, sehr Bewusstsein. Das heißt, wie diese Menschen als kleine Kinder waren. Das erleben sie nämlich nicht mit. Und das interessiert sie aber ganz besonders, diese Elementarwesen. Wenn man so will, wenn man das halt so unter Anführungszeichen sagen darf, sie hören eigentlich sehr gerne, dass man ihnen erzählt von dem, was so die kleinen Kinder tun. Und was sie erleben und was sie machen, das hören die Elementarwesen unheimlich gern. Weil das ist für sie eine absolut rätselhafte Welt. Da ist etwas, was sie nicht fassen können. Das ist für sie so eine Art Jenseits, das sie aber kennenlernen möchten. Namentlich also die Elementarwesen, die im Erdelement, im Wasserelement leben, also die in den dichtesten Elementen leben, die wollen das besonders gerne kennenlernen. Ich möchte also, dass man ihnen sozusagen erzählt von den Taten der Babys, wenn man so will. Naja, sie werden lachen. Was machen die Babys für Taten? Ist das so was Großartiges, was man da erzählen kann? Nein, eigentlich ist es das Großartigste überhaupt, was man erzählen kann. Denn die Taten der kleinen Kinder sind bei weitem die großartigsten, die der Mensch in seinem ganzen Leben vollbringen kann. Also etwa, wenn er gehen lernt, wenn er sprechen lernt, wenn er denken lernt. Das passiert so mal in den ersten drei Lebensjahren. Und was dazu notwendig ist, dass das sich vollzieht und dadurch überhaupt erst den Menschen, den irdischen Menschen möglich macht. Und dadurch werden wir Menschen, dass wir diese drei Fähigkeiten im Irdischen entwickeln können. Dadurch tragen wir unsere Individualität hinein ins Irdische. Wenn wir eine dieser drei Fähigkeiten nicht ganz entwickeln können, dann können wir in unsere Individualität nicht ganz in das Erdenleben hereintragen. Das ist also absolut das größte Wunder überhaupt, das zu vollbringen. Alles, was wir später ganz bewusst im Leben an Taten vollbringen, ist eine Kleinigkeit gegenüber dem, was wir da halt, naja, ganz unbewusst noch tun. Aber doch tun in der Art, dass wir unsere Individualität hineintragen ins Physische. Bis ins Physische hinein und dadurch den Körper aufrichten, ihn zum aufrechten Gang bringen, ihn zum Sprechen bringen und ihn zum Denken bringen schließlich. Das sind also gewaltige Taten, die die Babys vollbringen. Und das ist etwas, was also den Elementarwesen völlig rätselhaft ist. Das kann nämlich nicht durch irgendwelche Naturkräfte bewirkt werden. Wenn der Mensch nur den Naturkräften überlassen bliebe, könnte er gerade diese drei Fähigkeiten nicht entwickeln. Dazu muss also wirklich ein menschliches Ich tätig werden. Dazu reichen die Naturkräfte nicht aus. Die Naturkräfte reichen aus bis zum Tierischen hinauf, das kann geschaffen werden, aber das, was den Menschen ausmacht, eben nicht mehr. Das ist also das Rätsel für die Elementarwesen. Und daher ist, wenn man sich sehr intensiv beschäftigt mit dem, wie eigentlich so ein Kind heranwächst, wie es diese Fähigkeiten entwickelt und das sehr bewusst miterlebt und dieses Miterleben sozusagen in Gedanken errichtet zugleich an diese Elementarwesen, dass sie das miterleben sollen durch die Seele des Erwachsenen, dann ist das eigentlich auch die Stimmung, aus der man die besten Inspirationen für Märchen bekommt. Klarerweise. Weil in den Märchen lebt eigentlich ja das Elementarwesenhafte vor allem. Und wir kommen auf die Art in eine Art Wechselgespräch mit den Elementarwesen. Und Märchen sind der Ausdruck dieses Wechselgespräches. So haben das die Menschen jetzt sehr selbstverständlich erlebt. Heute muss man es wieder sehr erziehen dazu. Also das heißt, Gesten Erlebnis, Erlebnis, wie sich der Mensch auch errichtet, aber auch Erleben dessen, wie er eben zu sprechen beginnt, die ersten Worte zu sprechen beginnt, die ersten sinnvollen Gedanken zu äußern beginnt. Alles das ist etwas, das uns führt, erstens zur Begegnung einerseits mit der ersten Hierarchie. Das sind also die hohen geistigen Wesenheiten, die bis ins Physische hinein schaffen. Und zweitens uns in Berührung bringt, aber auch mit den Elementarwesen. Die sind sozusagen eigentlich der Gegenpol zu dieser ersten Hierarchie. Und das sind ihre, möchte man sagen, dienstbaren Geister, die hier unten in der Natur unmittelbar wirken als ihre Werkzeuge. Die Elementarwesen leben ja eben in den Elementarkräften. So heißt es ja, die Erdgeister, etwa die Wassergeister, aber auch der Luftgeister, Wärmegeister. Das sind die, die eigentlich die Impulse ausführen, die erste Hierarchie vor allem in sie hineinlegt. Und daher kommen wir in Beziehung gerade zu diesen beiden. Erste Hierarchie einerseits, Elementarwesen andererseits. Durch etwas so scheinbar Einfaches, wenn wir uns zurückversetzen in Mimik, Gestik, Temperament, Sprache und so weiter, der ersten Kindheit oder der frühen Kindheitszeit. Aber so einfach ist es eben auch gar nicht, das wirklich sich konkret wieder zu vergegenwärtigen. Wieder kommt man jetzt gleich also zu Imaginationen oder so dieser Elementarwesen oder der Wesen der ersten Hierarchie gar. Aber man kommt eben dazu, etwa Impulse für Märchen zu bekommen. Von mir aus schon gar nicht um selber Märchen, na, erfinden kann man nicht sagen, zu erzählen eigene Märchen, weil erfinden wäre der falsche Ausdruck, es sind Inspirationen, aber man bekommt etwa damit zumindest einen Impuls, wie man Märchen erzählt, das ist auch schon was. Nicht jeder Mensch hat die Gabe, Märchen wirklich gut zu erzählen, einfühlsam zu erzählen, sodass nämlich wirklich etwas von den Elementarkräften durchspricht, die da dahinter stecken. Wenn man gut Märchen erzählt, sind sie nämlich eigentlich geistig anwesend, diese Elementarkräfte. Und wenn sie nicht gut erzählt sind, ist es halt eine bloße Schilderung. Und die Wirkung auf das Kind ist dann entsprechend geringer. Denn die eigentliche Wirkung besteht dann, dass man eigentlich das Kind in eine gewisse Berührung mit diesen Elementarwesen bringt, für das die Kinder eigentlich noch ganz offen sind und teilweise ja auch wirklich noch sehen. Kleine Kinder sehen das ja noch. Wir vergessen sie es dann später und dann können wir uns nicht mehr erinnern daran. Aber wir können also dadurch etwas beitragen, aus dieser Art, das noch zu verstärken. Also das Gestenerlebnis, das Mimikerlebnis pflegen. Noch etwas gibt es, das, in dem sich die Individualität des Menschen noch unmittelbarer auslegt als in der Mimik und Gestik. Es ist in Mimik und Gestik schon sehr stark. Also an Menschen erkennt man sehr stark an seiner Mimik, an seiner Art der Gestik, da ist etwas ganz Individuelles drin. Auch am Gang, am Schritt. Man kann einen Menschen unheimlich gut am Schritt erkennen. Sie werden das kennen, wenn man zu Hause vielleicht auf jemanden wartet und wenn er schon die Stiegen heraufkommt, man hört am Gang schon, wer es ist. Ganz klar, man könnte sich wahrscheinlich gar nicht bewusst machen, an was das genau im Detail liegt, aber man hört einfach. Man hört also diese oder jene Individualität im Schritt, weil der da drinnen liegt. Aber noch stärker drückt sich die Individualität aus in der Blutbewegung. Im Blut. Das Blut ist ja, wie Sie wissen, der unmittelbarste Ausdruck des menschlichen Ich. Das ist das unmittelbarste Werkzeug des menschlichen Ich. Also im Blut lebt es am allerintensivsten und namentlich in der Blutwärme. In der Blutwärme lebt das Ich. Das Feuer des Ich, der geistige Funke des Ich lebt im Blutfeuer. Und das Ich bestimmt eigentlich, wie dieses Blut in Bewegung kommt. Ob es sich jetzt mehr an die Peripherie drängt, ob es sich mehr zurückzieht, ob es sich mehr an bestimmte Organe hinlenkt, da spielt beim Choleriker zum Beispiel, geht es nicht stark in die Gallentätigkeit hinein und so weiter. Beim Phlegmatiker geht es dann vielleicht mehr hinüber in die Milzkräfte, dort wo es sehr harmonisierend ist. Also der ganze Blutstrom wird mit jeder Tätigkeit des Ich in Bewegung gebracht und verändert sich, namentlich auch im Gehirn sehr stark. Was man heute ja schon aus medizintechnischen Wege sogar sehr gut sichtbar machen kann. Es gibt ja ganz interessante Untersuchungen heute schon. Man beobachtet etwa, wenn ein Mensch bestimmte Gedanken bildet, man sagt ihm, denk an dieses oder jenes, und dann untersucht man, was tut das Blut dabei im Gehirn. Das macht man heute, indem man den Blut in der radioaktive Substanz in ganz feiner Menge natürlich beimischt. Und das kann man dann auch zeichnen und sichtbar machen. Und da sieht man also genau, wie bei allen Zellprozessen sozusagen die Blutbewegung sehr deutlich mitgeht. Das ist eben das Ich da drinnen tätig. Und das bringt das Blut in Bewegung. Das ist sehr stark, etwa wenn wir das Schamgefühl erleben, dann drängt sich das Blut ganz an die Peripherie hinaus und dann wird man vielleicht im Gesicht ganz rot, dann laufen wir halt rot an. Also vor allem bei Jugendlichen kann das dann vielleicht passieren. Da ist immer so, wenn das Blut an die Peripherie drängt, im Schamgefühl haben wir immer eigentlich so das Bedürfnis, das Ich ein bisschen auszulöschen, loszuwerden bis zu einem gewissen Grad. Wir genieren uns sozusagen dafür. Weil alles, was das Blut an die Peripherie drängt, die Wärme dadurch an die Peripherie drängt, das möchte eigentlich sozusagen das Ich wieder in die Welt zerstreuen hinaus ein bisschen. So wie es in der Vergangenheit überhaupt war, da war das Ich des Menschen ja noch nicht eingezogen in den menschlichen Leib. Namentlich auf dem alten Mond, also der vorhergehenden Inkarnation der Erde, war es so, dass in dem Wesen, das da lebte, dass die Vorstufe unseres Menschseins war, noch kein menschliches Ich darinnen war. Aber es lebten die Kräfte, aus denen sich unser Ich gebildet hat, damals in der Umwelt des Menschen. Der Mensch hatte damals auch noch nicht ein Blut, wie wir es heute haben, kein rotes Blut, sondern etwas Blutartiges, kann man sagen, lebte in der Umgebung des Menschen und wurde so eingesogen, wie wir heute die Atemluft einsaugen und wieder ausgeatmet. Oder, ja, Atmung ist vielleicht kein richtiger Ausdruck dafür. Es war ein Prozess, der so zwischen Atmung und Ernährung stand. Aber es war ein sozusagen blutartiger Saft, könnte man sagen, der damals diese Mondenatmosphäre ausgemacht hat und das der Mensch ein- und ausgesogen hat. Und wenn wir das Schamgefühl entwickeln und das Blut entsprechend an die Peripherie drängt, dann ist das ein bisschen so eine Art Nachklang dieses alten Mondenzustandes. Es ist eine gewisse Erinnerung an den alten Mondenzustand. Wenn wir auch dabei ein bisschen sozusagen das starke Ich-Bewusstsein loswerden wollen, es verströmen wollen in die Welt. Eine Erinnerung an das Mondenbewusstsein ist es, eine ganz leise. Ja? Naja, bei der Zornesröte ist es insofern interessant, da ist es nämlich nicht so ein Antiperipherie im Ganzen, Strömen, sondern da ist es eine Konzentration, aber jetzt zum Beispiel im Kopfbereich. bei der Schamröte läuft zwar auch der Kopf Rodan, aber in Wirklichkeit läuft eigentlich der, im ganzen Organismus ist Rodan. Es weiten sich die Blutgefäße dann nämlich überall im ganzen Organismus. Nur sieht man es halt am Kopf am deutlichsten. Bei der Zornesröte ist es so, dass ich das Blut konzentriere im Kopfbereich. Und das heißt, es ist eigentlich nicht ein Verströmen, sondern es ist ein Konzentrieren des Blutes. Und es ist so stark, dass es halt bis in die Peripherie des Kopfes zumindest hinaus auch drängt. Aber es ist eine starke Konzentration des Blutes hier oben. Und daher kein Schwächerwerden des Ich-Bewusstseins, kein Loswerden wollen, sondern im Gegenteil, es konzentrieren wollen. Also man sieht daran, dass zwei Erscheinungen, die scheinbar als damit sehr ähnlich sind, Schamröte und Zornesröte, bei beiden ist man rot im Gesicht, dass die doch unterschiedlich sind. Also da ist es eine Konzentration des Blutes, die man auf andere Weise oder an anderer Stelle wieder haben kann. Man kann auch bei Zorn weiß im Gesicht werden, auch das gibt es. Bleibt bei Zorn. Auch das gibt es. Dann konzentriere ich das Blut nicht im Kopfbereich, sondern ziehe es mehr ins Innere zurück, also vor allem dann in die mittlere Region, also so in die Herzgegend hinein. Dann ziehe ich es ab davon. Es ist interessant, danach etwa auch Choleriker zu beobachten. Es gibt Choleriker, bei denen das mehr in den Kopfbereich hinausschießt und sich der Zorn sehr stark darin ausdrückt, dass er oben sitzt wird. Bei anderen ist es so, dass sie eher bleich im Gesicht werden. Das ist dann ein Zeichen, dass sich mehr in den Kräften der Mitte oder vielleicht sogar in der Stoffwechselregion konzentriert, das Blut. Aber immer ist beim Cholerischen die Konzentration des Blutes, die Zusammenziehung des Blutes an einer bestimmten Stelle des Körpers gegeben und nicht ein Verströmen eigentlich. Bei der Schamröte ist es aber ein Verströmen an die Peripherie, sozusagen eine Verdünnung des Blutes nach gegen die Peripherie zu. Und dadurch möglichst das Ich-Bewusstsein ein bisschen abzudämpfen. Man geniert sich sozusagen für das eigene Ich ein bisschen. Das steckt dahinter. Und beim Choleriker ist das im Ganzen gar nicht der Fall, sondern der will gerade sein Ich besonders stark zur Geltung bringen. Und diese Konzentration des Blutes, die also verbunden ist mit einer Steigerung des Ich-Bewusstseins, mit einer Stärkung des Ich-Bewusstseins, das ist etwas, was wir in der Zukunft noch viel stärker und viel bewusster in der Hand haben werden. Der Choleriker hat halt seinen Zorn und dann schießt das Blut etwa in den Kopf oder verdichtet sich da, wo auch immer. Aber das macht er nicht ganz bewusst. Er lenkt nicht bewusst das Blut in den Kopf oder in die Herzregion oder so weiter. In Zukunft werden wir das aber viel bewusster ausführen können. Wir werden es in der Zukunft bewusst in der Hand haben, das Blut an bestimmten Stellen des Körpers willentlich zu konzentrieren. Das wird vor allem davon abhängen, dass wir die Tätigkeit des Herzens unter die bewusste Kontrolle bringen, was es heute noch nicht ist. Wir wissen zwar, dass jede Seelenregung, jedes Gefühl, jede Emotion, die wir haben, sofort zurückwirkt auf den Pulsschlag. Also wenn ich zornig bin, geht der Puls anders, als wenn ich gerade ganz friedlich und ruhig bin. Wenn ich zornig bin, fängt der Puls, die Pulsfrequenz zu steigen an. Ganz, ganz unwillkürlich geht das. Das wird aber einmal willkürlich möglich sein. Wir werden das einmal ganz bewusst machen können und dadurch entweder das Ich-Bewusstsein besonders konzentrieren können oder es eben wieder loslassen können. Mit dem Herzen sieht man es ja, wie Sie, glaube ich, wissen, schon auch anatomisch an. Das in diese Zukunft, also das in Zukunft der Fall sein wird. Das Herz ist ja im Wesentlichen ein Muskel und es ist ein Muskel, der quergestreift ist. Also anatomisch kann man das feststellen, dass er eine Querstreifung hat. Und diese Querstreifung haben an sich nur willkürliche Muskeln. Also etwa diese Muskeln da, die wir willkürlich in Bewegung setzen können, sind auch quergestreifte Muskeln. Während wir ja auch in uns sehr viele unwillkürliche Muskeln haben, etwa die für die Darmtätigkeit zuständig sind. Der Darm ist ja in einer ständigen Bewegung und da sind aber Muskeln dahinter, die das in Bewegung setzen. Die sind aber völlig unwillkürlich tätig. Das haben wir nicht in der Hand. Wir können nicht den Darm schneller laufen lassen oder langsamer. Das geht von selber. Und diese Eingeweidemuskulatur ist glatt. Also wenn man das anatomisch betrachtet, ist die was ganz Glattes. Im Vergleich zu diesen willkürlichen Muskeln, die quergestreift sind, haben wir eine andere Struktur. Und der Herzmuskel ist aber ein quergestreifter Muskel, wie diese Willkürmuskeln. Nur haben wir bis heute noch nicht gelernt, ihn wirklich willkürlich zu gebrauchen. Das werden wir aber in Zukunft lernen. Das werden wir in Zukunft lernen. Und eine Zukunft, die eigentlich jetzt schon allmählich beginnt. Das wird halt so langsam nach und nach beginnen. Die Übung dazu, um das ins Bewusstsein zu bringen, ist, dass wir etwa die Erlebnisse der Choleriker durchmacht, wenn er halt durch irgendein Ereignis einen Wutanfall kriegt, dass wir das bewusst in den Griff bekommen. Dass wir zwar erleben, es ist ein Anlass, der eigentlich unseren Zorn herausfordert, vielleicht sogar den wirklich gerechten Zorn, den gerechtfertigten Zorn. Es gibt ja genug Dinge in der Welt, die das rechtfertigen, aber man sagt, eigentlich so das nicht sein. Das darf einen nicht kalt lassen. Aber dass ich das jetzt ohne dem mache, dass ich gleich in einen Tobsuchtsanfall verfalle und in einen äußeren Zornausbruch hineinverfalle, sondern dass ich das als Anlass nehme, mein Ich-Bewusstsein besonders zu stärken, initiativ zu werden, vielleicht ist etwas gegen das Unrecht in der Welt zu unternehmen oder sonst was. Aber ohne einfach den Zorn sich selbst austoben zu lassen, sondern ihn sozusagen bewusst, willentlich in die Hand kriege und ihn umschmelze in Tatkraft. Dann ist das eine Vorübung, die dazu führen wird, bewusst den Herzmuskel zu betätigen einmal in der Zukunft und dadurch bewusst den Blutstrom zu lenken. So voll und ganz wird das überhaupt erst auf dem künftigen Jupiter der Fall sein. Zwar wird der Mensch dann anatomisch ganz anders ausschauen als heute, aber er wird etwas haben, was unserem heutigen Herzen entspricht. Ein Organ, das unserem heutigen Herzen entspricht. Und das wird ein ausgesprochenes Willkürorgan des Menschen sein, das er für die unmittelbare Tätigkeit seines Ich zur Verfügung hat. Und wir werden es dadurch besonders in der Hand haben, die Kräfte, die unser Ich sind, jetzt bewusst hinauszutragen in die Welt oder bewusst in uns zu konzentrieren. Etwa wenn wir die Kraft der Liebe entwickeln, dann tragen wir eigentlich das, was an schöpferischer Kraft in unserem Ich ist, in die Welt hinaus. Wir gebrauchen es nicht mehr nur für uns, sondern wir gebrauchen es als eine Kraft, die wir der Welt schenken. Liebe ist eigentlich ein sich verschenkendes Ich. Und das werden wir mal willkürlich in der Hand haben, bis ins Physische hinein eben. Dass wir die Kraft, die im Organ unseres Ich, im Blut lebt, dass wir das in die Welt tragen können. Dass wir die Wärme, die in unserem Blut lebt, in die Welt hinaustragen können. Willkürlich. Das wird also im großen Stil erst auf dem neuen Jupiter der Fall sein, aber heute bereitet es sich halt im Kleinen vor. Dass wir überhaupt diese innere Blutwärme haben, in der das Ich leben kann, das hat sich erst während unserer Erdenzeit entwickelt. Auf dem alten Mond hat der Mensch eben noch nicht ein Blut in unserem Sinn gehabt und vor allem noch keine Blutwärme, keine innere Wärme. Was er an Wärme gebraucht hat für sein Dasein, hat er aus der Umgebung aufgenommen und wieder abgegeben an die Umgebung. Der Mensch hat damals nicht eine Luftatmung gehabt wie wir heute, sondern eine Wärmeatmung. Er hat Wärme aus der Umgebung aufgenommen und Ja, man könnte sagen, Kälte ausgeatmet. So wie wir heute verbrauchte Luft ausatmen, da hat der Mensch damals Kälte ausgeatmet an die Natur, an die alte Mondennatur. Und der Fortschritt vom alten Mondendasein zum jetzigen Erdendasein besteht eben darin, dass wir gelernt haben, Eigenwärme in unserem Blut zu erzeugen. Dass wir das jetzt in uns tragen, was früher am alten Mond in der Umgebung war. Das haben wir gelernt, in uns zu tragen. Da kann unser Ich darinnen leben. Ähnlich wie wir auf dem alten Mond auf diese Wärmeatmung angewiesen waren, so sind wir heute auf die Luftatmung angewiesen. Also wir können nicht leben als irdischer Mensch, ohne zu atmen. Wir brauchen also gewisse Kräfte, die wir uns aus der Luft holen. Eben etwa auch, um unsere innere Wärme zu erhalten, dazu müssen wir die Luft aus der Umgebung aufnehmen und wir atmen dann verbrauchte Luft aus. Das wird sich auch einmal ändern. Es wird ein Zustand in der Zukunft kommen, der sich auch jetzt bereits vorbereitet, wo der Mensch nicht mehr darauf angewiesen sein wird, Luft von außen aufzunehmen, sondern wo er die Kräfte, die er jetzt durch die Luft aufnimmt, in sich erzeugen wird. Und beginnen wird es damit, so schrittweise langsam, dass der Mensch zwar als irdischer Mensch, wie er heute gebaut ist, noch Atemluft aufnimmt, aber dass er nicht eine verbrauchte Luft ausatmet, sondern sie eigentlich in unverbrauchtem oder nicht so stark verbrauchtem Zustand wieder ausatmet. Das heißt, wenn man es jetzt also rein technisch ausdrücken möchte, dass wir weniger Kohlendioxid ausatmen, nicht nur der Mensch nimmt Sauerstoff auf aus der Luft und atmet Kohlendioxid aus und verpestet damit eigentlich die Luft. Nicht andere Lebewesen, Tiere, andere Menschen können in der verpesteten Atmosphäre sozusagen nicht leben. Zum Glück haben wir die Pflanzen, die das wieder regenerieren, aber der Mensch verpestet an sich mit seinem Atem die Luft. Das wird schrittweise zurückgehen. Wir werden immer weniger Kohlendioxid ausatmen und es wird immer mehr so sein, dass wir eigentlich die Luft in einem unverbrauchten Zustand wieder an die Natur zurückschenken. Nur bereichert mit dem, was an den Taten des Ich drinnen lebt. Das Geistige, das übergeben wir ihm dann schon, aber physisch wird sich eigentlich nichts mehr dann tun damit. Und tatsächlich bereitet sich das bei jedem Menschen vor, wenn er nur einen Ansatz zu einer geistigen Entwicklung versucht. Am stärksten mit Kohlendioxid belastet ist die Atemluft eines Menschen, der sehr, sehr triebhaft agiert, der sehr wenig sich selbst geistig in der Hand hat. Da ist es eigentlich sehr stark. Weil der Atem sehr unrhythmisch wird durchgebeutelt halt durch die verschiedensten Triebe und das verbraucht eigentlich Unmengen an Atemluft in Wahrheit. Und auch wenn das rein messtechnisch im äußeren Sinne vielleicht nur ganz feine Grade sind. Aber, also man darf sich das nicht zu grob jetzt vorstellen im jetzigen Zustand der Menschheit. Aber es ist doch so, dass es ein durchaus messbarer Unterschied ist zwischen einem Menschen, der also sehr triebhaft agiert und einem Menschen, der etwa geistige Übungen macht. Daher etwa sind vor allem früher Menschen zur Meditation sehr gerne, haben sie sich zurückgezogen in Höhlen, wo sie möglichst abgeschlossen waren von der äußeren Luft und sie haben sich trainiert darauf, möglichst lange in einer Atmosphäre zu leben, die abgeschlossen ist, sozusagen in ihrer eigenen Atemluft zu leben. Und mit der Übung, mit der fortschreitenden Übung konnten sie das immer länger aushalten. Sie kennen vielleicht, dass manchmal wurde das schon berichtet auch, es gibt etwa indische Yogis, die es schaffen, sich bis zu 42 Tage begraben zu lassen und die nicht sterben daran. Die also sozusagen so leben, dass sie keine Atemluft, keine Frische zu sich nehmen können. Sie können in dieser Atmosphäre bis zu 42 Tage, das ist in etwa das Maß, bis zu dem das heute geht, überleben. Weil sie die Atemluftkräfte in sich selbst so gut regenerieren können. Das liegt einfach daran, dass der Mensch, wenn er geistige Übungen macht, erstens einmal seinen Astralleib in den Griff bekommt und dadurch einmal dieses Triebhafte, das zu dem starken Verbrauch der Atemluft führt, möglichst reduziert. Und zweitens, dass man als Folge der geistigen Übungen die Ätherkräfte aktiviert. Ätherkräfte frei macht. Und diese Ätherkräfte sind es, die die Atemluft regenerieren können. Wir machen dann eigentlich in uns etwas Ähnliches, was die Pflanze draußen in der Natur macht. Zwar nicht genau auf die gleiche Weise, aber einen ähnlichen Prozess, den in der Natur die Pflanzen ganz problemlos machen, mit Hilfe des äußeren Sonnenlichts, die Luft zu regenerieren, das macht der Mensch durch die geistige Übung in sich selbst. Ein bisschen machen wir das alle schon. Wenn wir vergleichen etwa die Menschheit, so wie sie heute ist, mit der Menschheit, wie sie etwa noch in der atlantischen Zeit oder gar in der lemurischen Zeit war, dann haben wir da schon weite Fortschritte auf dem Gebiet gemacht. Also etwa der lemurische Mensch, der noch sehr stark im Triebhaften verhaftet war, hat sehr, sehr stark die Atemluft verbraucht, ganz intensiv verbraucht. So wie sie heute etwa die Tiere wesentlich stärker verbrauchen als der Mensch. Vergleichsweise. Wir werden das nächste Mal dann noch genauer besprechen, wie diese Umwandlung des Atmungsprozesses sich vollzieht. Das ist etwas sehr Wichtiges. Seine Vollendung wird es auch erst finden auf dem künftigen Jupiterzustand. Dann werden wir überhaupt eine Luftatmung in unserem Sinne, wie wir sie heute haben, nicht mehr brauchen. Auf dem künftigen Jupiter werden wir die Kräfte, die wir heute durch die Luft abnehmen, ganz verinnerlicht haben, so wie wir heute die Wärmeerzeugung verinnerlicht haben, die auf dem alten Mond aber noch ein- und ausgeatmet wurde. So werden wir also das, was mit der Luftatmung zusammenhängt, verinnerlichen. Sehen Sie daher auch vor allem bei den alten Einweihungsschulungen, etwa im Yoga-Weg, diese besondere Bedeutung auf die Regelung des Atmungsprozesses. Ja, auch, aber eine gewisse Bedeutung für den modernen geistigen Weg hat, nur sollte man nicht gleich davon ausgehen. Bei der Yoga-Schulung war es so, dass damit zugleich und sofort verbunden war die Schulung der geistigen Erkenntnis. Die hat man eigentlich aus dem Erlebnis des Atems herausgeholt. Bei der heutigen geistigen Schulung ist es so, dass die Schulung der Atmung zwar auch eine Bedeutung hat, aber dass man erst sehr spät eigentlich damit beginnt, dass man vieles andere als Vorbereitung macht. Man muss also, um überhaupt bewusst Atemübungen treiben zu dürfen, zumindest schon die Fähigkeit der Imagination entwickelt haben. Und Ansätze zur Inspiration sollten da sein, zur Bewussten. Dann darf man anfangen, auch bewusst Atemübungen zu machen. Und Rudolf Steiner schildert durchaus auch Atemübungen. Also es ist nicht so, dass die im anthroposophischen Schulungsweg ganz gestrichen sind, wie es oft meist fälschlicherweise behauptet wird, dass das halt heute nicht mehr am Platz ist. Das stimmt nicht ganz, nur darf man nicht damit beginnen, sondern es steht am Ende der Übungen. Und dann hat es aber eben sehr wesentlich die Bedeutung, dass es wirklich den ganzen Atmungsprozess zu verwandeln beginnt. Und dass wir gerade dadurch eigentlich vorbereiten das künftige Jupiter-Dasein. Weil dort müssen wir dann gelernt haben, ohne unserer irdischen Atmung auszukommen. Dort müssen wir so weit sein. dass man sozusagen alle die Luft anhalten können und trotzdem überleben. Natürlich wird eben der Mensch dann anders gebaut sein als heute, auch anatomisch. Aber jetzt müssen wir das vorbereiten. Wir werden deshalb eine andere Art Atmung bekommen auf dem künftigen Jupiter. Atmung unter Anführungszeichen, weil es keine Luftatmung mehr ist, sondern eine Lichtatmung. Wir werden auf dem Jupiter Licht einatmen und Finsternis ausatmen. Licht einatmen, Finsternis ausatmen. Und die Aufgabe auf dem Jupiter wird dann sein, die Entwicklung so weit zu bringen, dass wir einmal auch das Licht in uns erzeugen können. Dass wir dann in einer nächsten Stufe auch nicht mehr für Lichtatmung angewiesen sind. Aber das hat noch viel Zeit, da haben wir noch einen weiten Weg. Also eine Lichtatmung auf dem künftigen Jupiter. Damit wir aber jetzt diese Luftatmung langsam, dass wir das verinnerlichen können, diese Kräfte, die in der Luft leben, dazu müssen wir eben unbedingt lernen, alles, was mit der Blutbewegung zusammenhängt, in unsere Willkür zu bringen. Also gerade das zu üben, was uns einmal dazu führen wird, den Herzmuskel willkürlich in Tätigkeit zu setzen. Denn alles, was darin unwillkürlich triebhaft mit einem Wort lebt, das wirkt eben negativ aus diesem Atmungsprozess. Das erzeugt eben gerade die verpestete Luft, alles, was triebhaft darin lebt. Und wir müssen es also bewusst in den Griff bekommen, diese Blutbewegung. Dann ist damit die Basis geschaffen, dass wir nur mehr reine Luft ausatmen werden. Das ist die Voraussetzung dazu. Wir müssen lernen, wenn wir diese Blutbewegung bewusst handhaben können, dass damit auch nicht mehr bestimmte Gefühle verbunden sind, die heute gerne das begleiten, etwa, wenn wir das Blut im Inneren konzentrieren, oder sagen wir es besser so, wenn wir es konzentrieren, dann ist das etwa, wenn wir zornig sind, darüber haben wir gesprochen. Es kann aber auch dann sein, wenn wir Angst haben, wenn wir erschrecken. Wenn wir einen Schreck erleben, zieht sich das Blut sofort ins Innere zurück. Dann wird man auch gleich verschreckt. Dann zieht sich das nach innen zurück. Und es steigt aber in dieses Angstgefühl sofort auf. Wir müssen aber lernen, für die Zukunft das Blut im Inneren konzentrieren zu können, ohne dass das Zorngefühl uns übermannt, ohne dass das Angstgefühl uns übermannt. Dass wir also das dabei nicht erleben. Das heißt, wir müssen lernen, die Angst zu überwinden, das Angstgefühl zu überwinden. Und dazu hat man gerade bei der geistigen Schulung noch Gelegenheiten genug, möchte ich einmal sagen. Denn wenn man wirklich konsequent die geistige Entwicklung geht, wird man immer wieder an Dinge herangeführt, die eigentlich sehr starke Angstgefühle erwecken. Schon allein deswegen, weil immer mehr geistige Erlebnisse auftauchen und darunter auch alle möglichen sind, die bedrohlich für uns sind. Wie wir jetzt erst merken, sie sind ja bedrohlich jetzt genauso, wenn wir es nicht merken. Sie sind da und sie wirken negativ auf den Menschen. Nur es ist was anderes, ihnen sozusagen geistig ins Gesicht zu sehen und sie bewusst zu erleben. Das muss man erst einmal ertragen lernen. Wirken tun sie genug heute. Also es sind eine ganze Menge negativer geistiger Kräfte heute tätig. Positiver auch, aber eben auch negativer. Und denen gegenüber müssen wir lernen, unser Ich zu behaupten, ohne uns von der Angst übermannen zu lassen. Weil wenn wir vom Angstgefühl uns übermannen lassen, dann schlafen wir eigentlich für den Ariman. Der lebt nämlich in diesen Angstgefühlen. Also wenn wir verdichten das Blut nach innen zu, uns dabei das Angstgefühl auftritt und wir es nicht bekämpfen, dann hat uns Ariman. Das möchte Ariman. Der möchte eigentlich das Blut im Inneren zusammenziehen und wunderbare Angstgefühle dabei aufleuchten lassen. Und mit dieser Angst arbeitet Ariman ganz stark. Der Lucifer arbeitet mehr mit dem, was das Blut an die Peripherie zieht. Also von mir aus auch in dem, was im Schamgefühl drinnen ist, ist ein bisschen auch der Lucifer drinnen, was das Blut so nach außen zieht. Also von diesen beiden dürfen wir uns nicht übermannen lassen, sondern das bewusst in die Hand bekommen und daher eben solche Dinge wie Angstgefühl, Zorn und dergleichen bewusst bewältigen lernen. Bewusst bewältigen lernen. Das ist eine der wesentlichen Aufgaben für die Zukunft und daran kann eigentlich jeder arbeiten. Da braucht man noch keine großartige esoterische Schulung machen, da kann man im täglichen Leben arbeiten, gibt es genug Anlässe. Und es ist aber eine Zukunft zugleich, also eine Bereitung, Vorbereitung für die Zukunft zugleich. Wir werden dann das nächste Mal noch genauer besprechen, wie das mit der Verwandlung des Atems im Detail funktioniert. Wie wir also dazu kommen, dass wirklich die Luft immer reiner wird, die wir ausatmen, welche Prozesse dabei im Inneren des Menschen vorgehen und welche Bedeutung das noch weiter für die Zukunft hat. Das muss für heute einmal gut sein. Danke.